Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei der Suche nach Alternativen zu russischem Gas wird jetzt auch über das sogenannte Fracking diskutiert. Dabei wird Gas mithilfe von Flüssigkeit und hohem Druck aus tiefliegenden Gesteinsschichten herausgepresst. Das Verfahren birgt Gefahren für die Umwelt und ist bislang in Deutschland verboten. Bayerns Regierungschef Söder schlug in der Süddeutschen Zeitung vor, die Nutzung von Gasfeldern in Niedersachsen durch neue Formen dieser Methode zu prüfen. Ministerpräsident Weil wies das umgehend zurück.
Druck, das Wichtigste beim Fracking, um Gas aus Gestein zu pressen. Den will Bayerns Landeschef Söder auch auf die Ampel machen. Er fordert, die umstrittene Methode zur Gasförderung in Deutschland zu erlauben. Söder im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: Ein Denkverbot ist widersprüchlich, vor allem wenn die Ampel gleichzeitig extrem teures Flüssiggas aus den USA kaufen will. Hier verbieten und dort kaufen ist eine gewisse Doppelmoral. Fracking also auch in Bayern? Söder sieht vor allem Potenzial im Norden. Dort an der Küste und in Niedersachsen werden neben sogenannten Schieferöl vor allem auch große Schiefergasvorkommen vermutet. Geht's noch? Fragt Niedersachsens Ministerpräsident Weil bei Twitter. Wie wäre es endlich mit Windkraft in Bayern? Der niedersächsische Energieminister legt nach.
Also der Vorschlag ist wie immer, die Lösung bei anderen zu suchen. Das ist typisch Bayern. Aber Fracking ist keine Option. Wir haben Erdgasförderung in Niedersachsen aus konventionellen Lagerstätten. Das setzen wir auch fort. Aber diese unkonventionellen Lagerstätten mit dieser Fracking-Technologie, die lehnen wir ab.
Die schwarz-rote Bundesregierung hatte 2017 das Fracken von Schiefergas verboten. Auch aus Angst um das Grundwasser. Umweltschützer sehen noch weitere Risiken wie Erdbeben. Die FDP stellt das Verbot in Frage. Die Technik sei mittlerweile sicherer.
Deutschland ist in den letzten 10 Jahren aus sehr vielen Technologien im Energiebereich ausgestiegen. Und es ist sehr wichtig, dass wir nicht immer nur Energien ausschließen, bei denen wir nicht mitmachen wollen, sondern dass wir auch in Technologien einsteigen.
Bei den Grünen genervte Reaktion. Die Zusammenarbeit mit der FDP sei gerade mühsam. An dem Fracking-Verbot sei nicht zu rütteln.
Es braucht dazu ganz umfangreiche Vorarbeiten, Vorbohrungen, Testbohrungen, Bohreinrichtungen. All das ist gar nicht vorhanden. Deshalb ist Fracking auch gar keine Lösung von heute auf morgen für die Frage von Versorgungssicherheit.
Zuerst die Debatte um die Verlängerung der Atomlaufzeit, nun das Fracking. Bei der Frage nach der Energieversorgung tun sich zwischen FDP und Grünen offenbar immer tiefere Gräben auf.
Ein Gespräch zwischen den Außenministern der USA und Russland ist ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Es war das erste Telefonat zwischen US-Außenminister Blinken und seinem russischen Amtskollegen Lavrov seit Russlands Überfall auf die Ukraine. Dabei ging es auch um den Austausch von Inhaftierten. Überschattet wurde das Gespräch gestern vom Angriff auf ein Gefängnis in Olenjewka in der russisch kontrollierten Ostukraine. Dabei kamen mehr als 50 Menschen ums Leben.
Diese Demonstranten in Kiew fordern, Russland als Terrorstaat einzustufen. Sie trauern um ukrainische Kriegsgefangene, die gestern bei einem Angriff auf ein russisches Gefängnis in Olenjewka im besetzten Osten der Ukraine ums Leben gekommen sind. Bilder von gestern. Sie sollen das zerstörte Gefängnis in der Region Donetsk zeigen. Geborgen wurden Dutzende Tote, unter ihnen wohl auch Kämpfer des Azovstal-Werks in Mariupol. Wer hinter dem Angriff steckt, ist allerdings unklar. Russland spricht von einem ukrainischen Angriff, angeblich ausgeführt mit einem HIMARS-Raketenwerfer, den die Ukraine von den USA erhalten habe. Die Ukraine hingegen geht von russischem Beschuss auf das Gefängnis aus und hat Ermittlungen eingeleitet. Gestern am Hafen von Tschornomorsk bei Odessa. Präsident Selenskyj ist vor Ort und stellt die baldige Abfahrt von einem ersten Schiff in Aussicht. 16 Schiffe seien mit Tonnen von Getreide beladen worden. Das Meer, das sie befahren sollen, wurde seit Kriegsbeginn vermint. Selenskyj lobt den Einsatz der Besatzung. Menschen, die sehr wichtig sind und die ihr Leben riskieren, denn wir wissen ja nicht, wie dieser Prozess verlaufen wird. Aber wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Die Abkommen zum Getreideexport besagen, dass die beteiligten Häfen Odessa, Tschornomorsk und Juzhny und Schiffe auf einem Korridor auf See nicht angegriffen werden dürfen. Wann das erste Getreideschiff nun tatsächlich ablegt, ist weiterhin unklar.
Bundesaußenministerin Baerbock hat ihren zweitägigen Besuch in der Türkei beendet. In der Hauptstadt Ankara traf sie heute mit Vertreterinnen und Vertretern von Opposition und Zivilgesellschaft zusammen. Dabei erhielt sie Zuspruch für ihr Auftreten gegenüber ihrem türkischen Kollegen Çavuşoğlu gestern in Istanbul. Baerbock hatte bei dem Treffen unter anderem Menschenrechtsfragen und das Vorgehen der Türkei in Nordsyrien thematisiert.
Kranzniederlegung am Mausoleum von Republikgründer Atatürk. Ein Muss für die Harmonie bei Antrittsbesuchen in Ankara. Den Schwerpunkt des letzten Tages in der Türkei aber bildet der Austausch mit der Opposition und Zivilgesellschaft. Die Opposition steht unter Druck. Der pro-kurdischen Partei HDP droht gar ein Verbot. Sie hofft auf Deutschland.
Deutschland ist der wichtigste Land in allen Institutionen von Europa. Wir erwarten mehr Engagement für Rechtsstaatlichkeit, für Menschenrechte, für Demokratie.
Der Umgang der Türkei mit Menschen- und Völkerrechten sorgte auch für Wortgefechte beim Treffen mit dem Amtskollegen in Istanbul gestern. Es ging auch um den Konflikt der Türkei mit Griechenland, um Inseln und die Inhaftierung von Kritikern wie Osman Kavala. Um ihre Haltung zu unterstreichen, trifft Baerbock Oppositionelle und Aktivisten.
Weil Außenpolitik eben nicht nur vom Austausch zwischen Ministerien lebt, sondern Außenpolitik bedeutet ja, das Zusammenleben, den Austausch zwischen den Menschen, die wir repräsentieren, zu stärken.
Einiger Konfliktstoff in der Türkei und auch zuvor in Griechenland, etwa weil die Türkei deutsche U-Boote erhalten soll. Die Besuche bei den Partnern zeigen, dass Partnerschaft auch sehr herausfordernd sein kann. Bewusst hat die Außenministerin ihre Reisen in die Türkei und nach Griechenland verbunden. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg warb sie um Zusammenhalt der NATO-Partner. Doch zu ihrer Bilanz gehört auch die Bestätigung, dass es für die zahlreichen Konflikte wohl keine schnelle Lösung gibt.
Andrea Nahles tritt am Montag offiziell ihre neue Stelle als Chefin der Bundesagentur für Arbeit an. Die frühere Bundesministerin für Arbeit und Soziales löst Detlef Scheele ab, der in den Ruhestand geht. Auf sie warten große Herausforderungen wie der Fachkräftemangel und die Auswirkungen der Energiekrise auf die Wirtschaft. Als eines ihrer Ziele nannte er Nahles, die Nürnberger Behörde zu einem Vorreiter für Digitalisierung zu machen.
Freundlich und nahbar wirkt sie, die neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Andrea Nahles, Sozialdemokratin und von 2013 bis 2017 Bundesarbeitsministerin, wird die erste Frau an der Spitze dieser Behörde sein.
Ich habe ja schon seit Jahrzehnten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gemacht und bin jetzt hier in einer Behörde, die da unheimlich viel Kompetenz hat, viele engagierte Mitarbeiter. Das geht gut zusammen, habe ich das Gefühl.
Sie übernimmt das Amt von Detlef Scheele in instabilen Zeiten. Krieg in der Ukraine, Lieferkettenprobleme, Energieengpässe.
Tatsächlich rechne ich nicht mit Normalbetrieb in den nächsten 12 Monaten. Die Energiepreise werden sehr stark weiter steigen, mal unabhängig davon, wie viel Gas wir bekommen. Das weiß man auch nicht. Die IWA stellt sich auf verschiedene Szenarien momentan ein.
Etwa wenn Betriebe wegen der Energieengpässe ihre Produktion drosseln und ihre Beschäftigten wieder in Kurzarbeit schicken müssten. Aber auch Geringverdienern würden die Jobcenter aufstockende Hilfen zahlen müssen, so Nahles, die auch die Finanzen verantwortet. Sie schwört auf das Bürgergeld für Langzeitarbeitslose und will die Digitalisierung vorantreiben. Viele Baustellen, doch in der Behörde gilt Andrea Nahles als besonders durchsetzungsfähig.
In Spanien sind im Zusammenhang mit den Affenpocken 2 Menschen gestorben. Es sind die ersten bekannten Todesfälle in Europa. Der Tod der Männer soll noch genauer untersucht werden. Beide seien mit einer durch die Infektion verursachten Gehirnentzündung ins Krankenhaus gekommen, heißt es. Spanien ist weltweit mit am stärksten von den Affenpocken betroffen. Übertragen wird die Krankheit durch engen Körper- und Hautkontakt. In der Regel verläuft sie nicht tödlich. Im Irak haben hunderte Demonstranten das Parlament in Bagdad gestürmt, zum 2. Mal in dieser Woche. Die geplante Sitzung der Abgeordneten wurde abgesagt. Hintergrund ist ein Machtkampf um den Posten des künftigen Ministerpräsidenten. Seit den Parlamentswahlen im Oktober des vergangenen Jahres ist es nicht gelungen, eine neue Regierung zu bilden. Bei den Demonstranten handelt es sich um Anhänger der Al-Sadr-Bewegung, die bei den Wahlen die meisten Sitze gewonnen hatte und den Regierungschef stellen will. Zum Fußball. Der 1. FC Köln ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Zweitligist Jahn Regensburg besiegte die Kölner im Elfmeterschießen mit 4:3. Ganz ohne Elfmeterschießen, aber mit dem gleichen Ergebnis gewann der saarländische Drittligist SV Elversberg gegen Bayer Leverkusen. Damit ist ein weiterer Bundesliga-Verein bereits in der ersten Runde gescheitert.
Drittligist Elversberg gelingt die große Überraschung. Vor 7.400 Zuschauern gehen die Saarländer schon nach 116 Sekunden in Führung. Rochelt mit dem 1:0. Bayern-Neuzugang Lossek korrigiert. Der Ausgleich fällt in der 5. Minute. Keeper Christoph sieht nicht gut aus. Dann Elfmeter. Aranguiz fault Rochelt. Und der 36-jährige Kevin Coffey schießt die Gastgeber erneut nach vorne. Eine atemlose erste Hälfte. Denn wieder reagiert Leverkusen. Aranguiz mit dem 2:2, 30 Minuten vergangen. Das war es noch nicht im ersten Abschnitt. Jetzt Coffey in der Vorbereiterrolle und Schnellbacher mit dem 3. Elversberger Treffer. In der 74. Minute Kevin Konrad mit dem verdienten 4:2, die Vorentscheidung. Den schwachen Leverkusenern gelingt zwar noch der Anschlusstreffer durch Schick. Trotzdem scheidet Bayer wie im Vorjahr frühzeitig aus.
Die weiteren Ergebnisse aus der ersten Runde des DFB-Pokals mit Beteiligung von Bundesliga-Vereinen. Viktoria Berlin verlor gegen Bochum 0:3 und Jena musste sich im eigenen Stadion Wolfsburg mit 0:1 geschlagen geben. Bei der Fußball-EM steigt die Spannung vor dem Finale in London. Bundestrainerin Vos Tecklenburg und die DFB-Frauen haben ihre Abschlusspressekonferenz gehalten und das Abschlusstraining absolviert. Der Countdown läuft. Morgen um 18 Uhr ist Anpfiff im ausverkauften Wembley-Stadion. Vor 90.000 Zuschauern wird sich zeigen, wer den Titel mit nach Hause nimmt. Vorfreude und Optimismus scheinen riesig auf beiden Seiten.
Ausgelassen die Stimmung auf dem Fanfest in London. Am Trafalgar Square sind viele Familien unterwegs.
Ich bin mal gespannt, sagen wir mal, wie die Spannung etwas steigt, wenn es gern an Pfiff geht. Aber dann, denke ich mir mal, wird es interessant.
Ja. Ich freue mich, England siegen zu sehen. Kann es kaum erwarten. Ähnlich Martina Vos Tecklenburg. Sie erfreut sich am Abschlusstraining auf diesem englischen Rasen im Wembley-Stadion vor ihrem ersten EM-Endspiel als Bundestrainerin.
Immer noch mit Stolz, immer noch mit bisschen Ungläubigkeit manchmal, was für ein Prozess wir in den letzten Monaten zusammengegangen sind, wie die Spielerinnen sich zusammengefunden haben.
Kampfgeist, Mannschaftsgeist, Spielwitz. Nicht nur das muss Deutschland morgen gegen England zeigen vor 90.000 Fans.
Dann wird Mut eine Rolle spielen, Sicherheit, sich die Dinge zuzutrauen. Ich glaube, dass England mehr Druck hat als wir.
Das Wir-Gefühl gestärkt durch Routinen. Heute ein gemeinsames Abendessen, morgen ein gemeinsamer Spaziergang.
Es gibt nichts Schöneres, als im Wembley-Stadion zu spielen, gegen England, in England bei einer Europameisterschaft. Und wir werden alles reinhauen.
Das macht auch die britische Königsfamilie bei der Wachablösung. Mit einem musikalischen Gruß auf Twitter an die englischen Fußballerinnen.
Und hier die Lottozahlen. 8, 19, 25, 27, 33, 34, Superzahl 6. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 31. Juli.
Im Nordwesten und Westen macht sich morgen das Islandtief mit einigen Schauern bemerkbar, sonst verläuft der Tag ruhig. Heute Nacht gibt es anfangs vom Osten und Südosten bis zur Mitte noch letzte Schauer, sonst ist es trocken. Über den Nordwesten und Westen breiten sich aber zunehmend Wolken aus. Dort morgen Nachmittag einige Schauer und vereinzelt Gewitter, sonst ist es oft freundlich, in der Nähe von Oder und Neiße und im Süden auch länger sonnig. Heute Nacht noch 18 Grad am Niederrhein bis 9 Grad im Bayerischen Wald. Morgen werden an der Nordsee 20, am Oberrhein 32 Grad erreicht. Am Montag meist mehr Wolken als Sonne mit Schauern, im Südosten noch einzelnen Gewittern. Am Dienstag im Norden noch dichtere Wolken, sonst viel Sonnenschein. Mittwoch überwiegend sonnig und heiß.